Und es gibt in Grab 90 einen Befund, dass das Kind, was in dem Grab lag, neben einem Tonkrug bestattet wurde. Und der Tonkrug war nicht zerschärbt, er ist also durch die Zeit nicht kaputt gegangen, sondern er war noch geschlossen und er war versiegelt. Und die RestauratorInnen im Archäologischen Museum in Frankfurt, die haben diesen Tonkrug geöffnet und haben Proben rausgenommen, haben die Proben an ein Forschungsinstitut in York geschickt, um herauszufinden, was in diesem Krug gelagert wurde. Und man erwartete Speisen, man erwartete Lipide und Fette und Proteine von irgendwas, was man in Krügen sonst lagert. Und dann bekam ich einen Anruf mit, ja, also die Proteinanalyse ist zurück und es sind 300 Proteine sichergestellt worden. Und ich so, okay, das ist relativ viel. Aber was hat der Anthropologe damit zu tun? Und dann sagte man mir, ja, diese Proteine stammen ausschließlich vom Menschen. Dann war die Frage, wie kam der Mensch in diesen Krug?
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dustin Welper über die Erforschung eines spätrömischen Gräberfelds im antiken Nidda auf dem Gebiet des heutigen Frankfurt am Main. Herr Welper ordnet das Gräberfeld in die römische Geschichte ein und erläutert, wie eine systematische Ausgrabung dort besonders aussagekräftige Befunde erbracht hat. Er erklärt, wie AnthropologInnen aus den erhaltenen Skeletten Alter, Geschlecht, Körpergröße und mögliche Erkrankungen bestimmen und wie man daraus Rückschlüsse auf die bestattete, also vorher dort lebende Bevölkerung ziehen kann. An zwei ausgewählten Gräbern zeigt er dann noch auf, wie archäologische, anthropologische, genetische und andere naturwissenschaftliche Untersuchungen einander ergänzen und zu echt interessanten Ergebnissen führen können. Ich bitte auch, den Teaser am Schluss zu entschuldigen über die Silberkapsel, die der Mann aus dem Grab 134 um den Hals trägt, werde ich, sobald es geht, eine neue Folge veröffentlichen. In den Shownotes der Folge findet ihr Kontaktmöglichkeiten für Fragen, Feedback und Kommentare sowie Wege, wie ihr mich und diesen Podcast unterstützen könnt. Etwa durch Spenden via PayPal und Ko-fi oder durch regelmäßige Beiträge über Steady und Ko-fi. In den Shownotes gibt es auch eine Liste inhaltlich verknüpfter Folgen, die stets aktuell gehalten wird. Herr Welper ist hier zum dritten Mal zu Gast. Die letzten beiden Male haben wir über alte Menschenspezies, also den Homo erectus und den Homo sapiens gesprochen. Und deswegen war meine Frage, wie er denn von dort aus zu den alten Römern kam. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse mit dieser Aufnahme aus dem August 2026.
Ich habe ja in Tübingen Anthropologie studiert und sowohl die Paläoanthropologie war dabei, als aber auch normal prähistorische Anthropologie, also alles, was vorzeitlich und frühgeschichtlich an Skelettmaterial vorliegt, kann durch meine Hände gehen. Und so gab es dann eines Tages einen eher random Zufall, dass ich in Frankfurt unterwegs war mit einem guten Freund, dem Christoph Breitwieser, der ist Museumsdirektor in Bensheim. Und der hat mich dann mitgenommen auf eine Veranstaltung. Da habe ich dann die Denkmalamtsleiterin aus Frankfurt kennengelernt, die Frau Dr. Andrea Hampel. Und die sagte zu mir, ja, einen Anthropologen, den braucht man immer. Ich hätte da noch so ein paar hundert Römer. Wenn Sie eine Arbeit schreiben müssen, sagen Sie Bescheid. Und dann dachte ich, ja, 100 Römer ist vielleicht ein bisschen mehr als ein Neandertaler Zahn. Und dann habe ich mich für Römer entschieden. Und so habe ich meine Bachelor- und meine Masterarbeit eigentlich über Römer geschrieben und bin dann erst später zurück zu den ganzen Ur- und Vormenschen.
Den Spruch, einen Anthropologen kann man immer gut gebrauchen, habe ich zwar noch nie gehört, aber ich unterstütze ihn vollständig. Wir schauen uns ein spätrömisches Gräberfeld an, auf dem Sie gearbeitet haben. Und das liegt auf dem Gebiet des damaligen Nidda. Nehmen Sie uns mit, wann und wo sind wir bei den Römern unterwegs, als sie noch leben, bevor wir sie nachher ausgraben?
Also da gibt es diverse Experten, vor allem für das römische Frankfurt. Die sitzen Gott sei Dank auch alle in Frankfurt. Und als ich mich an dieses Gräberfeld herangetraut habe, wurde ich da auch sehr nett in das ganze römische Frankfurt eingeführt oder in das Nieder eingeführt. Was mir mal gesagt wurde, ist, dass das Gräberfeld an der Heimannstraße im heutigen Frankfurt-Braunheim etwas Besonderes sei. Es liegt ein bisschen abseits und es ist zu einer Zeit vermutlich angelegt worden, wo man nicht mehr wirklich mit viel Römeraktivitäten gerechnet hat. Kurz davor oder währenddessen ist der Limes gefallen, einige Kilometer oberhalb von Frankfurt. Und dieses ganze Machtvakuum, was sich dann ja im Römischen Reich bildet, das hat sich natürlich auch in den Provinzen niedergeschlagen. Und Frankfurt bzw. Nieder wurde um 70 nach Christus aus einem militärischen Lager gegründet, wurde dann irgendwann zu Civitas. Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrhunderts wurde dann nochmal eine große Stadtmauer gebaut. Und in der Mitte des 3. Jahrhunderts hat man eigentlich damit abgeschlossen, dass man Römer finden könnte und dass sich Römer auf diesem Gebiet noch ansiedeln oder da geblieben sind. Und so kam dann diese Hypothese, dass es sich bei den Überresten und bei den Gräbern auf der Heimannstraße tatsächlich vielleicht in die letzten Römer Frankfurts handeln könnte.
Frankfurt liegt ja östlich des Rheins und es war ja lange Zeit die Überlegung gewesen, dass die Römer nach Varus und so weiter dieses Gebiet eigentlich gemieden haben wie der Teufel das Weihwasser. Aber das ist ja nicht so. Auch östlich des Rheins gab es ja dann doch dauerhafte römische Ansiedlungen offensichtlich.
Genau. Also davon geht man aus. Frankfurt hat eine relativ reiche Funddichte an römischem Material. Wir kennen ja aus Frankfurt oder aus Nieder nicht nur das Gräberfeld an der Heimannstraße, sondern tatsächlich auch noch 6 bis 7 weitere Gräberfelder, die sich aber wie im Römischen typisch an den Ausfallstraßen befinden. Die kann man also besser lokalisieren. Wenn man sich die Wege anguckt, die von Norden nach Süden und Westen nach Osten durch die Stadt gegangen sind, da sieht man an den Punkten, wo man sie vermuten würde, tatsächlich römische Gräberfelder, relativ viele und relativ große. Und was aber das Besondere an dem Gräberfeld der Heimannstraße ist, ist, dass es das einzige römische Gräberfeld auf Frankfurter Boden ist, was modern und systematisch und nach allen Regeln der Kunst archäologisch ausgegraben worden ist. Die anderen, das sind alles frühe Grabungen. Davon sind wenig Dokumentation übrig geblieben. Vieles ist durch den Bauboom der 60er und 70er Jahre untergekommen. Manches wurde nicht dokumentiert. Und das ist das Gräberfeld, was tatsächlich am meisten Befunde anstatt nur Funde liefern kann.
Ich glaube, hier müssen wir einmal dann doch in die Archäologie abbiegen. Einerseits den Unterschied zwischen Befunden und Funden klar machen. Das kennt, glaube ich, nicht jeder. Und auch nochmal erklären, warum Gräberfelder an sich für die archäologische Forschung so unglaublich bedeutsam sind.
Also das Wichtigste für den Archäologen ist weniger der Fund, sondern mehr der Befund. Der Befund ist der Kontext, in dem ich ein Artefakt oder ein Objekt, eine Struktur wiederfinde. Und die Archäologie, so schön sie auch ist und so sehr ich sie auch liebe, ist eine Forschung oder eine Wissenschaft, die zerstört. Wenn der Archäologe kommt und etwas ausgräbt, dann erhält er natürlich ein Kulturgut, aber auf der anderen Seite zerstört er unglaublich viel Kontext. Und dieser Kontext kann uns verraten, wie Funde in den Boden gekommen sind, was nicht mehr sichtbar ist, was aber einmal da war. In Kontexten von Gräberfeldern kann es zum Beispiel Verfärbungen sein oder Umrisse, die uns nahelegen können, ob es einen Sarg gab oder eine Totenliege. Also all das, was verwittert, das hinterlässt trotzdem immer noch Rückstände im Boden. Ausrichtungen, also sind die Gräber alle in eine Richtung ausgerichtet, gibt es bestimmte Fundsituationen, Familienzusammenhänge, also liegen manche in so einem Cluster zusammen oder sind sie mehr verstreut? Gibt es geschlechtliche Differenzen auf den Gräberfeldern? All das lässt sich in diesen Befunden widerspiegeln. Und der Fund, das könnte die Silbermünze sein, das könnte das Skelett sein, was geborgen wird. Das könnte dann die Struktur sein, die ich finde. Zum Beispiel so ein Ziegelofen. Also all das, was dann wirklich materiell ist, das ist dann der Fund.
Sie sagten eben, dieses Gräberfeld in der Heimannstraße wäre das einzige gewesen, was nach den modernen Regeln der Kunst ausgegraben wurde. Was sind denn die modernen Regeln der Kunst? Wie geht man archäologisch sauber an so ein Gräberfeld ran?
Also die anderen Gräberfelder zu modernen Zeiten des Denkmalschutzgesetzes und des Denkmalamts in Frankfurt, die werden natürlich alle so hervorragend ausgegraben. Ich durfte ja die einen oder anderen dann auch noch mit begleiten. Heute oder an dem Gräberfeld der Heimannstraße hat man wirklich alles einmal durchexerziert. Man hat auf dieser Rettungsgrabung von 2017 zu 2018 diese Fläche aufgemacht. Da stand vorher ein Wohnhaus mit einem tiefen Keller. Man wusste schon seit knapp 100 Jahren, dass da ein römisches Gräberfeld liegen könnte durch Funde, die immer mal wieder durch Baumaßnahmen ans Tageslicht gekommen sind. Man hat es also vermutet. Und 2017, 2018 hat man dann gesagt, okay, jetzt muss hier einmal systematisch untersucht werden. Das hat man gemacht. Man hat diese Fläche geöffnet. Ich habe wirklich von jedem Grab mehrere Fotos. Ich habe einen eingemessenen Plan. Ich habe einen digitalisierten Plan. Ich habe ordnerweise Fund- und Befund-Dokumentation, also die Archäologen, die Grabungstechniker, die Grabungshelfer, die da waren, haben jeden einzelnen Fund unglaublich strukturiert beschrieben. Vor allem, wenn es dann Situationen gibt, wo sich Befunde überlagern, also wenn mehrere Grablegen übereinander geschichtet waren, sodass ich danach auch abgrenzen kann, wenn in einer Box drei Kniescheiben lagen, dass ich dann durch die Beschreibung rekonstruieren kann, okay, das gehört vermutlich zum Individuum X, was unter oder darüber bestattet worden ist. Neben der archäologischen Ausgrabungstechnik und Drohnenbildern und allem gab es dann den Anthropologen, das war dann mein Part, der sich dann um die 110 Bestattungen gekümmert hat und sie anthropologisch aufgenommen hat. Dann wurden die Befunde in diesen Kontexten den Archäologen gegeben, die dann nachher die Funde sich angeschaut haben. Und da hatten wir Keramik, da hatten wir Metallfunde, da hatten wir unglaublich filigrane Glasfunde. Die gingen dann ans Archäologische Museum in Frankfurt. Dort hat dann Dr. Peter Fasold und Dr. Carsten Wenzel diese Funde katalogisiert und aufgenommen. Sie wurden restauriert. Es gibt so die ein oder anderen kleinen Highlights, die dann während der Bearbeitung sowohl bei mir als auch da immer mal wieder zutage kamen. Und dann gab es irgendwann kleine Forschungsfragen, wie sieht es eigentlich aus mit Verwandtschaft? Da kam dann die Paläogenetik in Tübingen ins Spiel, die dann netterweise 10 Brückchen von uns genommen haben und sie einmal durchexerziert haben und geguckt haben, was könnte uns die Genetik sagen. Für zukünftige Untersuchungen ist dann auch noch weitere Genetik und Strontiumisotopie angedacht, dass man also herausfinden kann, woher die Menschen kommen. Aber auch da gibt es noch keine Ergebnisse. Und jedes besondere Objekt wurde dann wirklich von Experten einmal durchgetestet. Also es gibt Gräber, die haben Schuhsohlen, die kann man rekonstruieren anhand von ja, das, was übrig geblieben ist von der Schuhsohle, das waren die beschlagenen Nägel. Und anhand der Schuhsohlenlänge konnte ich rekonstruieren, ob die Schuhe tatsächlich gepasst hätten, weil bei den meisten Menschen korreliert die Fußlänge mit der Körperhöhe. Und wenn ich die Körperhöhe rekonstruieren kann, kann ich die Fußlänge rekonstruieren. Und so konnte ich dann sagen, bei den meisten Individuen, die Schuhe dabei hatten, haben die Schuhe gepasst.
Das heißt, man kann über diese Gräberfelder ja auch ganz interessante Abschätzungen dann machen über die Sozialstruktur, vielleicht auch den Wohlstand, die Gesundheit und so weiter. Sie hatten ja eben auch Kniescheiben und so weiter. Findet man dann da dann auch wirklich ganze Skelette, Körperüberreste oder sind das wirklich nur so einzelne Knochen, die irgendwie sich zufälligerweise nicht zersetzt haben?
Das Fundmaterial oder das osteologische Material, das war sehr gut durchmischt, was den Erhaltungszustand und den Überlieferungsgrad angeht. Also der Erhaltungszustand ist, wie gut erhalten und wie repräsentativ das Skelett ist. Also ist die Knochenoberfläche unberührt? Gibt es taphonomische Schäden, also Schäden, die seitdem das Individuum in den Boden gekommen sind, an diesem Körper gewirkt haben? Das könnte Bodenfrost sein, das könnte Wasser sein, Hitze, ein Baggereingriff, als das Haus gebaut worden ist. Also all das beeinflusst den Erhaltungszustand, den Überlieferungsgrad. Der spielt dann da so mit bei. Wenn der Boden also sehr sauer ist, dann zersetzt sich der Knochen langsam und ist nicht mehr wirklich greifbar. Und dann kann man nur noch anhand von, man nennt sie Leichenschatten oder Skelettschatten, erkennen, dass da mal was lag. Im Großen und Ganzen war das osteologische Material relativ gut erhalten, mäßig bis gut erhalten. Es gab Skelette, da hatte ich nur ein paar Fragmente, so 1, 2 vielleicht vollständige Knochen. Und dann gab es Skelette, die unglaublich gut erhalten waren, auch Kinderskelette, die unglaublich gut erhalten waren. Man konnte so ein bisschen abschätzen, es lag vermutlich an der Tiefe. Manche Skelette waren relativ tief bestattet, andere waren ein bisschen höher bestattet, dass da die Erhaltungsstrukturen anhand von Tiefe und Ausrichtung und Bodenzusammensetzung vermutlich gelitten haben. Wir können anhand von Gräberfeldern, wenn wir dann nachher in die Demografie einsteigen, wenn also jedes oder die meisten gut erhaltenen Skelette ein Sterbealter oder eine Altersspanne bekommen haben und eine morphologische Geschlechtsbestimmung, dann kann man gucken, wie liegen die Gräber eigentlich? Gibt es unterschiedliche Segmente, die man irgendwie abgrenzen kann? Sind die einen eher Männer, die anderen eher Frauen? Gibt es eine Ecke, wo vielleicht junge Individuen bestattet worden sind? Wenn man dann noch auf die Datierung geht und die einzelnen Gräber versucht, so fein datierisch einzuordnen, ob man dann sehen kann, ist die eine Ecke vielleicht älter als die andere Ecke. Aber all das war hier tatsächlich nicht der Fall. Es war immer gut durchmischt, sowohl Männer als Frauen, als auch Kinder dazwischen. Auch die Datierung gab keinerlei chronologischen Verlauf, dass man in der einen Ecke angefangen hat und in der anderen aufgehört hat. Also es war immer mal wieder gut durchmischt und belegt. Und wenn man sich dann nochmal die Skelette anguckt und dann auf Paläopathologie geht, da sieht man dann, dass die einen oder anderen Krankheitserscheinungen hatten und die anderen nicht. Wo man aber auch bei paläopathologischen Gutachten immer bedenken muss, es gibt das osteologische Paradoxon. Und zwar, wenn eine Krankheit auf den Knochen sich niederschlägt, dann muss diese Krankheit relativ stark gewesen sein. Also wir reden dann von Arthrose, wir reden von Gelenkserkrankungen, wir reden dann von Bakterienbefall. Und das muss eine lange Zeit lang im Körper schon gearbeitet haben. Der Körper an sich muss aber stabil und genug oder gesund genug gewesen sein, dass er so lange mit dieser Krankheit aushält. Das heißt, nur weil jemand Erscheinungen und Krankheitserscheinungen hat, heißt es nicht sofort, dass er immer super todkrank war, sondern vermutlich war sein Immunsystem stark genug, dass er diese Krankheit lange ausgehalten hat, bis sie sich am Knochen niedergeschlagen hat. Und wenn ich Skelette finde, die keine Krankheitserscheinungen im Knochen haben, heißt es nicht, dass sie top gesund waren und einfach tot umgefallen sind, sondern da könnte es durchaus möglich sein, dass das Immunsystem, der Gesundheitszustand so schwach war, dass sie schneller an der Krankheit, zum Beispiel Bakterien oder Viren, gestorben sind, als dass sich das dann tatsächlich irgendwann hätte niederschlagen können am Knochen. Und nicht alle Krankheiten oder die wenigsten Krankheiten lassen sich überhaupt am Knochen rekonstruieren.
110 Gräber sind für eine Grabungssaison ziemlich viel. Und Sie hatten ja gesagt, das war eine Rettungsgrabung. Ich glaube, den Begriff müssten Sie auch einmal noch kurz erklären. Was ist eine Rettungsgrabung?
Eine Rettungsgrabung ist meistens etwas eher Akutes. Also wenn irgendwo eine Trasse oder eine Leitung gelegt wird und da plötzlicherweise was kommt, dann gibt es meistens Rettungsgrabungen. In dem Fall wusste man, dass dieses Haus abgerissen werden soll. In dem Fall konnte man sich dann für diese Rettungsgraben in Anführungsstrichen tatsächlich wesentlich mehr Zeit lassen. Man hätte in normalen Abschnitten von 2 bis 4 Wochen für so eine Rettungsgrabung nicht 110 Gräber in dieser Genauigkeit und in dieser Exzellenz freilegen können, wie das die Kollegen in Frankfurt getan haben. Und sie hatten für diese Grabung in der Hallmannstraße wesentlich mehr Zeit, weil sie es auch einfach besser planen konnten. Also sie wussten, das Haus steht leer, das Haus wurde abgerissen und dann konnte diese Maßnahme geplant werden und dann systematisch untersucht werden.
Ich glaube, ich möchte nochmal auf diese tatsächliche Ausgrabung eines Grabes eingehen, weil erstens, wie erkennt man überhaupt, wo genau ein Grab ist, oder gräbt man einfach los und hofft, dass da ein Grab ist? Und das Klischee des Archäologen ist ja, der damit irgendwie mit Pinzette und Pinsel herumhantiert, und ich war selber lang genug Grabungsarbeiter, um zu wissen, dass das nicht so ist und man viel mehr mit dem Spaten und der Schaufel arbeitet, als man das ursprünglich denkt. Aber um hier mit Klischees aufzuräumen, wie gräbt man so ein Grab denn dann gut aus?
Am besten mit sehr viel Feingefühl. Befunde lassen sich auf Grabungsflächen an unterschiedlichen Farbgebungen und Strukturen im Boden erkennen. Gewachsener Boden, so nennt man das, wenn der Boden auf natürliche Weise sedimentiert ist und durch Mineralienverlust quasi dann irgendwann aushärtet. Gewachsener Boden hat eine andere Farbgebung als Böden, die durch Eingriff noch einmal umgeräumt worden sind. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein Landstück und darin lege ich eine Bestattung nieder, dann sind die Römer quasi in diesem Boden, haben die da eingegriffen, haben etwas deponiert und haben dann nachher wieder Erde draufgelegt. Und dadurch, dass etwas Organisches neu in diesen gewachsenen Boden reingekommen ist, hinterlässt es Verfärbungen. Das hat jetzt einen ganz anderen chemischen Charakter, dieser Boden. Da ist jetzt etwas Organisches drin, was sich zersetzt. Es ist neues Wasser da reingekommen, es sind neue Mineralien da reingekommen, es sind Proteine da reingekommen. All das sorgt dafür, dass dieser Boden eine andere Farbgebung bekommt. Und wenn man sich archäologische Aufnahmen anguckt, am besten so Drohnen- oder Luftbildarchäologie von so großen Flächen, da sieht man, dass nicht nur Gräber, sondern auch Pfostenlöcher, wenn man mal ein Haus gebaut hat, oder irgendeine Müllgrube, in der man seinen Abfall in dem Dorf reingeworfen hat. All diese Befunde haben eine andere Farbgebung auf der Fläche. Und so kann man schon abstecken, wo ungefähr ein Befund steckt. Man weiß natürlich nicht sofort, ist es immer ein Grab. Aber wenn es grabförmig oder rechteckig angelegt ist und irgendwo zwischen 1,80 und 2 Meter lang ist, dann vermutet man das schon. Dann gibt es Lesefunde, die kommen zutage, also Arbeiten wie, ich möchte jetzt einen Pool haben und der Bagger baggert mir ein Loch im Garten, oder der Pflug geht über das Feld, dann kommen da so Lesefunde hoch. Und anhand von dem Fundspektrum im Römischen sind es zum Beispiel diese einhänkligen kleinen Lichter, diese Keramiköllämpchen. Die sind immer so ein gutes Zeichen dafür, dass es sich um ein Grab handelt. Das sind so typische Grabbeigaben. Da kann man dann sagen, okay, das ist typisch für so ein Grabinventar. Hier könnte ein Grab liegen. Und wenn man dann sicher ist, dass da ein Skelett liegt, dann würde ich als Anthropologe immer empfehlen, längsseitig das Skelett auszugraben. Also, dass ich mich nicht in den Befund knie, sondern außerhalb des Befundes das Skelett freilege, sodass mein Körpergewicht nicht auf irgendwelche nassen Knochen drückt. Man kann es auch von Kopf bis Fuß freilegen oder links nach rechts. Meine Bitte an alle Archäologie-Studierenden und Archäologen: Macht es den Anthropologen nicht so schwer, wenn ihr eine rechte und eine linke Hand links und rechts neben dem Körper habt, tütet die unterschiedlich ein. Wenn die Grablege angewinkelt ist und die beiden Hände zusammenliegen, dann tütet die beiden Hände zusammen ein. Dann muss der Anthropologe nachher puzzeln, welcher Fingerknochen von rechts oder von links kommt und welcher Phalangen oder welche Fingerspitze es sein könnte. Aber ich würde immer seitengetrennt Gräber freilegen. Das macht das alles wesentlich einfacher.
Ich habe eben schon gesagt, 110 Gräber sind ziemlich viel, aber man kann ja daraus ja auch bestimmt eine Statistik machen. Also die Leute, die auf diesem Gräberfeld begraben waren, wer war das? War das eine gemeinsame Community? Waren die miteinander verwandt? Waren das eher die Reichen, eher die Armen? Ist das gemischt? Wer liegt da?
Ja, mit 110 Gräbern kann man natürlich viel machen. Ich hatte die große Ehre, dann auch so eine paläodemografische Studie dazu zu machen und genau zu gucken, wer liegt denn da eigentlich? Und es waren 110 Gräber insgesamt, davon waren 95 Körperbestattungen. und der Rest waren Brandbestattungen. Das macht es nochmal ein bisschen schwieriger, weil Brandbestattungen anders oder anspruchsvoller sind als Körperbestattungen. 95 Körperbestattungen waren 59 Körperbestattungen in einer Altersspanne, wo man morphologische Geschlechtsbestimmung durchziehen konnte. Bei Kindern und Jugendlichen geht man von einer Geschlechtsbestimmung ab, weil alles, was noch nicht vollständig durch die Pubertät durchgegangen ist, besitzt diese morphologischen Merkmale an Schädel und am Becken überhaupt nicht, worauf man eine verlässliche Geschlechtsbestimmung machen könnte. Und so blieben nachher 42 Individuen übrig, wo man anhand von Becken und Schädelmerkmalen und Robustizität und Muskelansatzstellen und Metrik ein Geschlecht bestimmen konnte. 17 Individuen waren zu schlecht erhalten, dass man eine Geschlechtsbestimmung vollziehen konnte. Und so blieben danach 28 Männer und 14 Frauen übrig von den Körperbestattungen. Die wurden prozentual umgesetzt, sodass man also sagen kann, von den Körperbestattungen waren 30% ungefähr männlich, 15% waren weiblich, 35% der Körperbestattungen waren nicht erwachsene Individuen, die fielen also aus dieser Geschlechtsbestimmung raus, und 18% waren erwachsene Individuen, wo die Geschlechtsbestimmung nicht vollzogen werden konnte. Und das ist ein relativ typisches Bild für römische Gräberfelder. Wir haben einen hohen Kinderanteil, was mich sehr gefreut hat, weil es nicht immer der Fall ist auf Gräberfeldern. Aber wir sehen in der Altersdimension, dass es einen ganz klassischen Verlauf gab von Altersstrukturen. Also Frauen sind in den gebärfähigen Jahren, haben sie eine höhere Sterblichkeitsrate als Männer. Und dafür wurden sie dann aber am Ende in den höheren Altersstufen ab 40, 45 wesentlich älter als die Männer. Und dadurch, dass es keine jung gestorbenen Männer gab, kann man also auch so Konflikte ausschließen, dass also die Männer oder die jungen Männer waren da. Die jungen Männer wurden älter, die sind dann in älteren Altersgruppen gestorben. Und man kann also anhand der Demografie ableiten, wie konfliktreich oder wie gesittet und easy das Leben eigentlich war. Also die Männer sind nicht wohin gezogen oder sind nicht weggezogen. Die Demografie war relativ ausgiebig und einstimmig, sodass man sagt, also es sind weder irgendwelche Altersgruppen noch Geschlechter haben die Stadt verlassen. Und die Kindersterblichkeit lag so, wie man sie vermutet, in einem höheren Prozentsatz für prähistorische Gesellschaften.
Wir hatten uns im Vorgespräch auf zwei Gräber geeinigt, die wir noch genauer besprechen wollen. Und wir fangen an mit Grab 90. Was gibt es da Spannendes zu erzählen?
Grab 90 war für mich ein eher unspektakuläres Grab. Für die Archäologen war es aber ein Highlight. Für mich bestand Grab 90 aus 8 Fragmenten. Die Knochenoberfläche war unglaublich stark angegriffen. Man erkennt anhand der Knochendicke und anhand der Länge der Langknochen und der Dünnwandigkeit der Schädelknochen, dass es sich um ein Kleinkind handeln musste. Und mehr konnte ich da tatsächlich auch gar nicht sagen. Und dann traten die Archäologen an mich ran und haben gesagt, wie sieht es eigentlich aus mit Grab 90? Und es gibt in Grab 90 einen Befund, dass das Kind, was in dem Grab lag, neben einem Tonkrug bestattet wurde. Und der Tonkrug war nicht zerschärbt, er ist also durch die Zeit nicht kaputt gegangen, sondern er war noch geschlossen und er war versiegelt. Und die RestauratorInnen im Archäologischen Museum in Frankfurt, die haben diesen Tonkrug geöffnet und haben Proben rausgenommen, haben die Proben an ein Forschungsinstitut in York geschickt, um herauszufinden, was in diesem Krug gelagert wurde. Und man erwartete Speisen, man erwartete Lipide und Fette und Proteine von irgendwas, was man in Krügen sonst lagert. Und dann bekam ich einen Anruf mit, ja, also die Proteinanalyse ist zurück und es sind 300 Proteine sichergestellt worden. Und ich so, okay, das ist relativ viel. Aber was hat der Anthropologe damit zu tun? Und dann sagte man mir, ja, diese Proteine stammen ausschließlich vom Menschen. Dann war die Frage, wie kam der Mensch in diesen Krug? Und da gibt es die eine oder andere Theorie. Die Theorie, die sich am meisten durchgesetzt hat, wäre tatsächlich, dass man die Plazenta, wie es in manchen Kulturen üblich war, tatsächlich mit aufgehoben hat und mitbestattet hat. Und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen da weiter vor. Wir haben Jörg mit den Archäologen, mit mir und mit der Paläogenetik in Tübingen verknüpft. Und dann haben wir die Frage gestellt, ist das, was in dem Krug drin ist, mit dem Kleinkind, was daneben lag, verwandt? Und das Kleinkind wurde dann mit der Paläogenetik als Mädchen identifiziert. Da hat man dann also die Chromosome in der Genetik freigelegt und konnte mir sagen, dass es sich um ein Mädchen handelt. Die Proteine sind relativ große Molekülketten, die halten sich gut. DNA ist wesentlich kleiner und fragiler. Und leider hat sich in dem Krug keine DNA erhalten, trotz so vieler Proteine, dass wir also nicht hundertprozentig sagen können, ist das oder welchen Verwandtschaftsgrad das Individuum im Krug mit dem Individuum daneben hatte.
Das andere Grab ist das, das quasi noch eine Nachfolgerfolge haben wird. Es handelt sich um Grab 134. Wir werden jetzt über den Mann sprechen, der in diesem Grab lag. Mit jemand anderem werde ich dann über das sprechen, was dieser Mann um den Hals hatte.
Genau, also 134, das Grab gehörte einem spät erwachsenen oder frühen senilen Mann. Ich habe ihn also auf 35 bis 45 Jahre geschätzt anhand von seinen Schädelnähten. Das Becken war sehr schlicht erhalten, darum war die ganze Bestimmung mehr auf dem Schädel basiert. Anhand der Langknochen konnte man die Körperhöhe durch eine Regressionsformel auf knapp 173 cm rekonstruieren. Das ist so der römische gute Durchschnitt. Die meisten Krankheitsfälle, die an dem Skelett ersichtlich waren, waren tatsächlich dentale Erkrankungen, also von Karies, Backenzähnen hin zu Zahnstein, intravitaler Zahnverlust, also irgendwo hat er dann mal so einen Backenzahn verloren, Parodontose, Stomatitis, an den Langknochen gab es noch so ein bisschen Knochenhautentzündungen, seine Wirbel zeichneten auch eine höheres Sterbealter an, also gab es so die ersten degenerativen Erscheinungserkrankungen und im Großen und Ganzen war sein Skelett, das was davon übrig geblieben ist, recht robust und dickwandig und auch die morphologischen Merkmale am Schädel deuteten also auf ein männliches Geschlecht hin und so wurde der Mann aus Stelle 134 dann als männlich zwischen 35 und 45 Jahre datiert mit einer Körperhöhe von 173 Zentimetern. Und das Spektakuläre kam dann tatsächlich erst bei den Archäologen, dass man man wusste schon vorher, man hat sich sehr darüber gefreut, dass man diesen Silberfund gemacht hat. Und die ersten Blicke der RestauratorInnen auf dieses silberne Anhängerchen um seinen Hals ließen schon vermuten, dass sich tatsächlich vielleicht etwas da drin erhalten ließ. Aber dass es dann so ein wahnsinniger Fund wird und auch einer der bedeutendsten Funde für die Frankfurter Stadtgeschichte, das hätte zu dem Zeitpunkt wirklich keiner ahnen können.